BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute mit dem Kabarettisten Christian Springer. Und der ist dafür bekannt, dass er die Finger in die Wunde legt, nicht nur den Finger. Seine Kabarettprogramme sind selten leichte Kost. Dafür ist Christian Springer viel zu engagiert und prangert Missstände in Politik und Gesellschaft an. Satiriker können das und dürfen das. Sein aktuelles Soloprogramm trägt den Titel »Leider«. Und es ist eine scharfzüngige Zusammenfassung der Krisen, die uns zurzeit beschäftigen. Was heute in den Nachrichten ist, darüber sprechen wir heute auch. Über sein Buch »Bayerischer Mob«, über sein Engagement »Orienthelfer« und »Sternstunden« natürlich. Und wir ratschen aber auch über sein neues Programm »Leider« und den Schlachthof. 2 Stunden haben wir, wird knapp. Wir haben viel zu ratschen. Christian Springer, da bin ich hier zu Gast. Grüß Gott und habe die Ehre, Christian Springer, endlich mal wieder bei mir zu Gast. Lang warst du mal da. Grüß dich, dass du da bist.
Ja, echt wahr. Und ich muss jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin noch nie so schön empfangen worden in irgendeinem Studio und ich war in vielen. Vor mir liegt ein weißes Tischdeckerl, wunderbare Croissants mit Schokolade drin. Für mich einen Kaffee kriege.
Also Der Kaffee kommt gleich.
Es ist wieder warm.
Und Serviette, nicht zu vergessen.
Ja, Servietten auch noch und Wasser ist da, also ich kann es gar nicht aufzählen. Ja,
wir sind bei BR Heimat und beim Ratsch sollen wir es auch gemütlich haben. Du warst schon ein paar Mal da, wir kennen uns jetzt auch schon durch lange Funkjahre, darum tut es uns auch da. Also nicht, weil wir immer so dieses Kumpelhafte mögen beide. Du magst ja auch immer gerne die Distanz, weil du auch zum Beispiel, oft ist mir aufgefallen, im Anzug auftrittst und mit Krawatte. Ich glaube, das macht auch eine gewisse Distanz, nicht so dieses Joviale, wir alle haben ein Sweatshirt an und der wurzelte Hosen. Du magst auch dieses Distanzierte gerne.
Ja, da komme ich wirklich aus einer, ich glaube, das...
Jetzt kommt der Kaffee.
Ja, jetzt kommt der Kaffee. Es ist unglaublich. Aus Kissal fällt noch und die Stricksockerl.
Bringen wir nächstes Mal mit.
Ja, aber ich bin einfach aufgewachsen in einer Welt, wo meine Großtante oder meine Eltern gesagt haben, zieh gleich was Anständiges an. Und das habe ich einfach so verinnerlicht, dass Bühne für mich auch ein Ort war, wo man Respekt vor dem Publikum haben muss. Den haben manche Künstlerinnen und Künstler ein bisschen verloren, weil man fährt von Abend zu Abend immer auf irgendeine andere Bühne. Aber ich habe einen totalen Respekt vor meinem Publikum, weil die organisieren einen Babysitter, die brauchen einen Parkplatz. Es brisiert, weil untertags ist irgendwas los, was wir alle kennen, was einfach dann am Ende des Tages eine Zeitenge bringt. Und dann kommen die zu mir, zahlen mir auch noch Geld dafür, für die Eintrittskarte, kaufen danach auch noch ein Buch. Also den Respekt vom Publikum habe ich nie verloren. Und es ist vielleicht blöd, ja, aber ich fühle mich im Anzug und der Weste tatsächlich auch sehr, sehr wohl.
Die Großtante hat dich das gelehrt. Das klingt schon wirklich nach so einer Münchner Familie. Du bist, gehörst eigentlich schon fast ins Deutsche Museum. Du gehörst eigentlich ins Deutsche Museum, einer der letzten Münchner aus Haidhausen.
Also meine Großtante, die hat tatsächlich einen münchnerischen noch geredet, weil man ja sagt, wie redet man da? Und so. Es gab wirklich einen Münchner Dialekt. Mhm. Den rede ich auch nicht mehr so. Ich glaube, der ist weg. Aber das ist mir so in den Ohren noch. Und die hat zum Beispiel auch gesagt, nimm immer 3 Taschentücher mit. Ich habe immer 3 Tempotaschentücher dabei gehabt. Und auch heute noch, jetzt in diesem Moment. Also selbst nach knappen 60 Jahren ist es nie weg, weil ich habe in meiner Kindheit damit auch nie schlechte Erlebnisse gehabt. Das ist alles positiv besetzt, vielleicht eine gute Erinnerung sogar.
Nimm immer 3 Taschentücher mit. Mhm. Das waren damals noch die gebügelten aus Stoff. Da hat es wahrscheinlich
Tempotaschentücher. Ja, dann hat es dann schon die Tempos gegeben. Aber halt einfach eins zum Hergeben, wenn jemand was braucht, aus Höflichkeit. Ja. Dann eins für die selber und eins zur Reserve.
Also
was erzähle ich da? Das sind die Intimsten.
Weil das lustig ist. Ich meine, ich bin selber 8-fache Großtante. Ich glaube, ich muss jetzt 8 Kindern erklären, dass immer 3 Taschentücher... Habe ich schon Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau.
Mit Initialen.
Aber es geht halt in die Packerl nicht auf, ja, weil 10 drin sind.
Ach, das war noch dieses Set, was man auch immer so von den Schwiegereltern kriegt, ja, früher an Weihnachten. Ja. Dieses Plastikset, 10 Taschentücher. Mhm. Die kontrollieren wir jetzt nicht. Wir ratschen miteinander. Und jetzt kontrollieren wir doch deine Taschentücher und später Musik. Und die Serviette hat die Großtante sicher auch drauf bestanden.
Weil ja, sowieso. Und die ist jetzt aus Stoff, die ist aber sehr schön, die ich hier liegen habe. Ah, die ist aus Papier, die ich hier liegen habe, aber zu Hause sind die aus Stoff.
Ja, Gehört sie so. Mit Serviettenring wahrscheinlich.
Saubügelei natürlich, aber mei, hilft ja nichts.
Aber wie nett es eigentlich ist, dass einem so Tanten und Großmütter so prägen. Man verdreht jung die Augen und denkt, mei, oh mei, oh mei, oh mei. Und dann, du wirst ja heuer 60, dann rennst immer mit.
Darüber reden wir halt nicht. Hast
Nein, natürlich. Christian Springer, bei mir zu Gast. Ein neues Programm hast du mit dem Titel Leider. Und da kommt gleich ein Fragezeichen bei denen, die es noch nicht gesehen haben.
Ja, es ist natürlich so, wenn man ein neues Programm macht, und das mache ich ja immer gerne und ungerne zugleich, weil wenn man ein neues Programm schreiben muss und da ist am Computer noch nichts und da ist am Papier noch nichts, außer so Fetzerl halt und so gelbe Zettel, so Post-its, die überall rumkleben, da ist ein Thema und da ist ein Thema und da ist ein Thema. Aber du brauchst halt einfach für die Prospekte und für die Bühnen eineinhalb Jahr vor deiner Premiere einen Titel, ein Foto, da hast du noch keine Ahnung, um was es überhaupt geht, gerade in der jetzigen Zeit, wo wirklich so schnell diese Unglücke da sind oder diese Unzufriedenheit mit der Politik oder. Und dass dieser Titel leider dann aber doch so in die jetzige Zeit reinpasst, weil so viel schief geht und so viel leider ist, das hätte ich mir damals natürlich nicht ausgedacht. Und jetzt passt es eigentlich ganz gut. Und die Leute sagen immer, ja, Herr Springer, das ist doch toll, eine schlechte Zeit ist doch gut fürs Kabarett. Sage ich, ja, aber Kabarettist bin ich von 8 bis um 10 auf die Nacht und sonst bin ich auch Mensch, ganz normaler Mensch, der drüber jammert, weil ein Schuhbandel abgerissen ist oder weil der Postler nicht geleitet hat und das Paket musst wieder irgendwo abholen und so weiter und so weiter. Und da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen eine bessere Zeit, ein bisschen bessere Stimmung in der Gesellschaft, dann hätte ich halt, meine Güte, 10 Minuten weniger Programm vielleicht. War mir auch wurscht.
Das ist eine gute Einstellung, weil das muss ja immer alles aktuell sein. Es war ja gerade erst wieder der Schlachthof. Ihr müsst ja immer aktuelle Themen auffassen. Ihr könnt ja nicht lang vorbereiten, was auch das Schöne an dem Beruf ist, weil man auf alles eingehen kann.
Ja, wobei im Schlachthof zum Beispiel, da haben wir ja 3 Kollegen da, die sind auch aktuell. Das sind Gott sei Dank auch meistens die da, die wir sehr mögen. Also man merkt es, glaube ich, auch, dass manchmal richtig dicke Freundschaften da mit am Tisch sitzen. Und das kriegst du sogar durch den Fernseher dann mit, glaube ich. Wenn es mal so richtig, ja, ein Schmarrn vielleicht neigt oder einer unterbricht den anderen und es wäre Klach dabei und so. Da merkt man einfach, da ist ein Draht zwischen die Leute. Aber ich mache mir natürlich als Kabarettist schon auch Gedanken, diese 4 Wochen, die zwischen den Sendungen liegen und dafür mein Programm, dass man nicht nur auf die Schlagzeilen reagiert, die man dann übers Handy in der Früh kriegt auf seine Nachrichtenbox oder auf die Zeitungsschlagzeilen. Und so weiß ich noch gut, ich habe mal vor Jahren eine Nummer gemacht am Ende des Jahres über Frauenhäuser. Weil es damals auch diese Gewalt gegen Frauen, die gibt es schon immer. Es war kein Thema. Und mir hat jemand erzählt, du, wenn du heute als Frau in ein Frauenhaus gehen musst, hast 4 Monate Wartezeit. Und wir geben viel zu wenig Geld für Frauenhäuser aus. Das hat mich so empört, weil da geht es um Gewalt daheim, ja, und auch vor die Kinder. Und wir müssen diese Menschen schützen. Und es war ein Solo dann von mir im Schlachthof. Ich habe noch nie so eine große Reaktion gekriegt. So viele Zuschriften und so. Und da hat man mal wieder gesehen, dass es nicht nur um die Schlagzeilen geht, sondern du kannst mir ein Thema auch ausgraben, das für viele Tausende von Menschen aktuell ist, aber nie es ganz nach vorn schafft. Und jetzt sind wir wieder in der Zeitung. Gott sei Dank kommt dieses Thema jetzt gerade sehr hoch. Das heißt, zum einen erfährt man, was wirklich los ist in der Gesellschaft mit der Gewaltbereitschaft gegenüber Ehepartnern. Aber das hat hoffentlich zur Folge, dass auch was passiert.
Aber da sieht man auch die Verantwortung, die man als politischer Kabarettist hat, dass man Themen generieren kann, dass man Themen, die sonst so verschwinden in den Nachrichten, dass man die präsent machen kann.
Naja, ich bin da natürlich ein Seiltänzer, weil das sind dann zum Teil schon sehr ernste Sachen. Auch wenn es um meine Welt, ich erzähle ja viel Biografisches in meinem Programm jetzt zum zweiten Mal, wo es, ich sage jetzt gerade immer, die Realität klaut aus meinem Leben. im Moment, weil sich Themen um uns herum, die die Leute beschäftigen, wie den Nahen Osten zum Beispiel, Gaza und palästinensische Protestcamps vor den Universitäten, ein ansteigender Antisemitismus, das ist ja meine Welt. Mhm. Ich habe Arabisch studiert, ich war hunderte von Malen in der arabischen Welt. Der Libanon ist meine zweite Heimat und man hat da mit dieser Gewalt so zu tun. Und insofern ist es sehr echt, was ich auf der Bühne mache und damit wird es auch manchmal ernst. Und auf der anderen Seite haben wir eben schon die Aufgabe, es ist eine Bühne, das Licht geht an, das Publikum sitzt da, wir müssen Menschen unterhalten. Ich mache keine Nachrichtensendung um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne. Und das ist so eine Gratwanderung, die ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant und die Leute sind unterschiedlich. Und manche sagen, Herr Springer, da von den ernsten Sachen hätte ich gern mehr gehört. Andere gehen raus und sagen, also ein bisschen lustiger hätte schon sein können, Herr Springer. Also die Leute sind einfach unterschiedlich. Und ich versuche da nicht alles zu bedienen, sondern ich versuche mich auf die Bühne zu stellen. Und dann können die Leute damit was anfangen. Und bisher mengt es mich ganz gerne auf der Bühne.
Aber das ist, glaube ich, auch so diese Interaktion, wenn man mit seinem Publikum so nah beieinander ist, dass man auch mitkriegt, welche Themen die Leute interessieren oder welche Themen einen überraschen können.
Ja, also das ist schon, ich mag das ja wahnsinnig gerne. Es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, und das ist gar nicht schlimm, die wollen ein bisschen Ruhe vom Publikum. Die müssen sich auch vielleicht mehr konzentrieren als ich, weil ich auch sehr viel über mich erzähle. Und jedes Programm, jeder Abend ist anders bei mir. 5 bis 10 Minuten sind jeden Abend einfach anders. Und deswegen kann ich nie sagen, Herr Springer, wie lang ist denn Ihr Programm? Sag ich mal,
bis ich fertig bin.
Vielleicht 50 Minuten, vielleicht 55 Minuten. Und wenn es über eine Stunde dauert, das kann auch einmal passieren. Aber das ist natürlich schön, weil ich stehe... Manchmal treffe ich Leute am Anfang vom Programm, wenn ich mich da rumtreibe oder das Garderobe ist nicht schön, dann stehe ich lieber vorne in der Lobby, im Foyer, in der Pause und danach beim Bücherverkauf und bei den Autogramme geben. Und das mache ich ja nicht. Ich darf das auch machen, wenn ich kein Buch geschrieben hätte. Ich darf es auch machen, wenn ich keine Autogramme geben. Da darf ich mich unter die Leute mischen. Und das ist wahnsinnig schön, weil er sagt dann, ja, ich bin vielleicht der evangelische Pfarrer von der Gemeinde oder ich bin der Bürgermeister oder. Oder andere haben einen Kindergarten. Also man kommt ins Gespräch. Und so erfahre ich wahnsinnig auch über unsere Heimat, weil ich hauptsächlich auch in Bayern auftrete. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil du das dann vergleichen kannst mit dem, was in der Zeitung steht. Und das ist manchmal was anderes.
Volkes Stimme dann bei dir auch schon im Foyer vor dem Programm. Du hast ja aber auch treue Zuschauer und Zuhörer. Das ist ja im Laufe der Jahre gewachsen, so wie deine Themenbereiche, ja, wie du gerade vorhin erzählt hast, dich sozusagen überholt haben. Du hast dich als Student schon mit arabischen Wissenschaften beschäftigt, wo es eigentlich kaum noch jemand interessiert hat. Das war ja so ein Nischenstudium eigentlich.
Wir waren 6 Studenten damals in der sogenannten Semitistik, die vergleichende Sprachwissenschaft semitischer Sprachen. Da habe ich Arabisch gelernt, tatsächlich, ja. Und zu 6 waren wir an der Uni, wo sonst natürlich die Fächer überfüllt waren. Volkswirtschaftslehre oder Jura oder was weiß ich, da sind die zum Teil auf die Treppen gesessen, weil alle Sitzplätze fallen. Wir waren zu 6.
Da lernt man aber auch viel und das prägt einen, glaube ich, auch. Und so ist es eigentlich ungewollt dein Lebensthema geworden, durch auch die Aktualisierung, durch die Politik, was alles geschehen ist in diesen 30 oder 35 Jahren, seit du studiert hast, hat sich ja die Welt grundlegend geändert.
Ja, sehr. Und ich rufe ein bisschen zur Ruhe auf. Ich sehe schon die Gefahren, die uns da entgegentreten, ja, mit der Klimakatastrophe. Da wird viel zu wenig gemacht. Ja. Warum gibt es kein Tempolimit? Ja, das darf schon ein bisschen was bringen. Und 80% der Leute sind ja fürs Tempolimit. Bloß wenn du auf die Autobahn fährst, sagst, ja, wo sind jetzt diese 80%, die freiwillig langsamer fahren? Die gibt es gar nicht. Sondern das heißt anscheinend, wir brauchen trotzdem ein Gesetz. Sonst halten wir uns einfach nicht. Und ich übrigens auch. Also ich predige ja nicht nur von der Bühne runter, sondern ich erzähle auch über das, wie ich bin. Nämlich ein ganz normaler Mensch. Ich bin für ein Tempolimit und fahre aber trotzdem mit 140 oder 150 manchmal, wenn es halt geht. Ja. Das ist so und das finde ich schon spannend, damit umzugehen und den Leuten das auch zu sagen, weil manche sind da vielleicht ein bisschen geschammig oder so. Und dass das jemand von der Bühne verzeiht und es ernst meint, das bindet schon auch sehr an die Leute, weil ich es da sehr, sehr abhole im normalen Leben, wie es halt so ist, dass wir alle nicht so sind, wie es gut war für diese Welt. Und auf der anderen Seite muss man vielleicht mit manchen ein bisschen lässiger sein. Wenn man jetzt sagt, ja, die Jungen, die haben 30% AfD gewählt. Ja, aber wir Erwachsenen auch. Und man darf nicht übersehen, wie ich aufgewachsen bin. Zum Beispiel 1977 gab es eine Umfrage unter der bayerischen Jugend. Da haben über 50% der Jugendlichen gesagt, sie könnten sich einen Diktator ganz gut vorstellen in Bayern. Das ist Wahnsinn. Und damals hat der bayerische Innenminister noch gesagt, naja, das sind irre geleitete Romantiker. Das kannst du halt nicht mehr sagen. Also das war schon auch unsere Welt. Ja. Wir hatten immer wieder Rechtsrucks. Wir haben es immer wieder hingekriegt. Und manchmal schaut es vielleicht nicht, ein bisschen zurückzuschauen und zu sehen, wie haben wir denn Probleme überwunden?
Dieses Beispiel, das du gerade genannt hast, steht auch in deinem aktuellen Buch Bayerischer Mob, wie die Gewalt in die Politik einzog, und auch ein Thema, über das wir uns unterhalten in unserem Ratsch. Christian Springer bei mir zu Gast. Wir ratschen über alles, was er im Moment macht, und Christian Springer macht ziemlich viel.
Ja, das wissen Sie noch nicht, heute geht es bis 15 Uhr.
Unser Ratsch heute mit Christian Springer, der seit sehr vielen Jahren auf der Bühne steht und der ganz jung angefangen hat, nämlich in der Bayerischen Staatsoper bei Hänsel und Gretel, aber als Statist, oder?
Jedes Mal, wenn ich in München an der Oper vorbeigehe, denke ich dran, dass ich da mit der Straßenbahn von Berg am Laim reingefahren bin und dann eben nicht vorn ausgestiegen bin da Richtung Bayerischer Hof und wie heißt das, Perusastraße oder was, sondern halt da auf der Maximilianstraße, wo dann gleich der Bühneneingang war. Ist. Also von hinten in die Oper. Und das war was Besonderes, ja. Und ich habe bloß immer mitgekriegt, am Donnerstag war immer Hektik, weil meine Eltern haben ja ein Obst- und Gemüsegeschäft gehabt. Und dann ist Mama früher von der Arbeit heimgekommen. Und dann hat es gut gerochen, für mich damals ein bisschen zu gut und zu heftig, weil sie natürlich aus dem Obst- und Gemüsegeschäft hat geschimpft, weil es von den Kirschen so ganz dunkle Fingernägel gekriegt hat oder von den Kartoffeln. Das hat alles sauber sein müssen und dann ist sie ins Bad und hat war grantig, dass das geschrubbt, ja, dass nicht gescheit wird. Und dann hat sie eingesprüht und ein schönes Kleidl angezogen. Und dann ist in der Hektik in die Oper gefahren. Und dann war ich im Kinderchor. Ich habe die Oper ja nie, wird Mama von vorn, bloß ich habe die Oper das erste Mal gesehen, als der Vorhang aufgegangen ist und wir haben Hänsel und Gretel gesungen im Kinderchor. Und es heißt, da bin ich da gestanden und dann habe ich zum ersten Mal diese Oper gesehen mit den Leuten. Und es heißt, bei meinem ersten Bühnenauftritt in der Oper habe ich gar nicht mitgesungen, weil ich anscheinend mitten in die Kinder gestanden bin und geschaut, ui, 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 schau hier. Oh.
Voll Playback.
Genau, aber es ist eine schöne Erinnerung, aber ich war dann auch sehr schüchtern, also ich habe damals noch nicht so getrellert wie heute schon. Falsch auch gerne im Kabarett Trellere. Und mein Bruder, der ist 7 Jahre älter als ich, der war auch im Kinderchor, also eine Generation halt vor mir oder so eine halbe Generation vor mir. Und wir haben beide noch diese alten, es hat ja damals keine Kopien gegeben, diese Matrizen.
Mhm, ich weiß noch, wie die riechen, von den Echsen, ja, in der,
genau,
Schule.
Genau.
Die waren da so lila Buchstaben, genau. Und das hat so nach Alkohol gerochen.
Ja, genau, so ganz komisch Papier war es und so. Und beide haben wir das und dann habe ich ihn vor ein paar Jahren in Turandot eingeladen und dann waren wir hinten im Parkett gesessen und dann habe ich gesagt, schau mal bitte, da ist unser Text, wir könnten jetzt mitsingen im Kinderchor. Und dann war richtig,
hast du den noch gehabt? Den alten Text?
Ja, den alten Text, den alten Zettel. Ich komme aus einer Aufheberfamilie. Und da können wir auch drüber reden, über das Aufheben und
auf
Wegschmeißen.
Auf jeden Fall. Ich bin ja Wegschmeißerin. Ja, ja, genau. Ich gern mit dir.
Und dann haben wir da ein bisschen so, und ich glaube für die Leute rundherum war es aber nett, weil die gesehen haben, was wir da machen. Und hat aber auch gesagt, damals war es so mit dem Kinderchor, er hat nicht auf Bühne dürfen, der Kinderchor hat nicht auf Bühne dürfen. Das war nicht wegen der Inszenierung, sondern anscheinend Kindershow, Singer auf die Nacht, aber nicht auf der Bühne irgendwie.
Schade, da hättest du ja einen großen Auftritt gehabt. Mhm. Wie seid ihr zwei denn für den Chor entdeckt worden? Habt ihr in der Schule so schön gesungen?
Über einen Lehrer.
Oder Großtante?
Nein, die hat mit Musik wenig am Hut gehabt. Und tatsächlich über Freunde meiner Eltern. Und mein Bruder war mit, ganz einfach, das war der Markus Hörbig, den kennen ganz viele. Das war über Jahrzehnte lang der Pressesprecher vom FC Bayern. Mhm. Und das sind heute noch die besten Freunde, mein Bruder und der Markus. Und der Markus hat auch einen jüngeren Bruder und das war dann meine Generation. Und ich glaube, wir alle vier haben im Kinderchor gesungen damals.
Ja. Ist das nett.
Mhm.
Genau. Und da hast du gewusst, du wirst auf die Bühne. Oder noch nicht.
Aber es wird das hat mir schon sehr gut gefallen. Aber ich war damals noch ein bisschen schüchtern. Ich war auch bei meinen ersten Kabarettgeschichten noch schüchtern und habe mal das rote Ohrwaschel gehabt und hab gedacht, die roten Ohrwascheln vergängen mal, wenn man dann professionell auf der Bühne steht. Aber die habe ich heute noch.
Am Radio nicht. Ich schaue gerade genau. Vor Aufregung dann, oder? Das ist ein Markenzeichen.
Mei, das ist mein Markenzeichen.
Anzug und rote Ohrwaschel.
Anzug, blauer Anzug und rote Ohrwaschel, das ist, glaube ich, ja, mein Markenzeichen geworden.
Aber es ist doch schön, auf der Bühne zu stehen. Ich denke mir sie mal als Zuschauerin, ob das jetzt in einem Kabarett ist oder in der Oper oder in der Operette. Das muss doch toll sein, wenn dann applaudiert wird und man verbeugt sich und Vorhang auf und Vorhang zu und nochmal verbeugen und Standing Ovation und so, das ist für beide Seiten doch toll.
Ja, mei, das geht mir jetzt ein bisschen ans Herz, was du da sagst, weil wenn die Leute sagen, oh, warum gehst du so selten ins Kino, weil ich bin absolut kein Kinofreund. Schauen wir halt Filme dann irgendwann einmal auf dem Computer oder so, wenn sie wichtig sind oder ganz toll und so. Und meistens finde ich es dann nicht so wichtig und nicht so toll, sondern ich gehe dann dahin, wo Menschen auf der Bühne sind. Mhm. Nach wie vor wahnsinnig gerne in die Oper, ins Theater auch, weil das ist anders. Da wird es dunkel, das Licht geht und dann spielen da Menschen was vor oder Musik gehe ich wahnsinnig gerne ins Konzert. Das liebe ich sehr. Nur könnte ich das nicht 3 Monate hintereinander machen und ich wäre nicht auf der Bühne. Also ich habe schon mal ganz gern 3 Wochen frei im Sommer oder so, aber dann wäre ich websig. Und wenn mir dann noch Kollegen einladen und so, ich kann nicht 4-5 Mal hintereinander zu Kollegen gehen oder in ein Theater und habe selber keinen Auftritt. Da reißt es mich, da denke ich, lasst mich auf. Also ich bin schon ein richtiger Bühnenmensch. Mir kann man alles nehmen, aber Bühne nicht.
Bühne macht dann doch süchtig.
Mhm, irgendwie schon. Einfach wirst du eine echte Bühne. Wir haben natürlich als Kabarettisten, was sehr schön ist, wenn es voll ist, wobei das in der jetzigen Zeit auch noch hin und her geht nach Corona. Manchmal voll, dann wieder wenig Leute und so. Aber in einem richtigen Theater, wenn du da hinten im Bühneneingang neigest und da hängt dieser Vorhang und da ist einfach ein Geruch drin, kein Gestank, sondern Backstage in einem echten Theater riecht anders. Und wenn es dann da auf Bühne gehst und Leute sind noch nicht da, das liebe ich einfach. Das ist toll. Vom Geruch her, von der Atmosphäre. Die Leute, die Backstage arbeiten, sind wahnsinnig nett. Und ich merke das auch, wenn ich beim Grüß Gott, wenn ich reinkomme, zu jedem Grüß Gott sage oder die Hand schüttel und sage, Servus, bin der Christian und so, sind wir per Du und so. Und dann, wenn ich zum zweiten Mal oder dritten Mal komme, du hast eine ganz andere Beziehung zu diesen Leuten, die dafür sorgen, dass du gut rüberkommst. Das vergessen manche Leute.
Man ist ja immer ein anderes Publikum. Ich meine, man hat ja seine Stammzuschauer oder seine Fans, aber es wird nie ein Abend so sein wie der andere.
Ja, so ist es. Aber du brauchst deinen Tonmann und deinen Lichtmann und die sind manchmal 10 oder 20 Jahre in dem Theater.
Ist wie ein Orchester dann.
Wenn du da respektvoll bist, weißt du, die brauchst, und das merken die Leute. Die sind genauso wichtig für den Abend, weil wenn ich keinen Ton habe, dann kann ich umeinander schreien den ganzen Abend. Also das vergessen manche Bühnenkünstler, glaube ich, sehr schnell. Und deswegen habe ich wahnsinnig Respekt. Jetzt erzähle ich eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt, aber jetzt plaudere ich sehr aus dem Nähkästchen. 2 Damen, die auch ins Alter kommen und die alle kennen, die Ilse Neubauer und die Gisela Schneeberger.
Wunderbare
Künstlerin. Wir haben mal so einen gemischten Morgen gehabt, eine Matinee. Und dann haben die vor der Pause gespielt, die nach der Pause. Und da waren auch viele andere Kollegen und Kolleginnen und da haben viele gesagt, ja, Sonntagvormittag, du und Christian, ich muss weg, ich mache jetzt meine Nummer und muss aber dann weg, weil wegen die Kinder und so. Das war nicht böse, aber jeder hat irgendwas an dem Sonntag einfach noch zum Tag gehabt. Und dann gehe ich zur Ilse und zur Gisela und sage, ja, jetzt habt ihr, ihr seid ja jetzt fertig, ja. In dieser ersten Hälfte, ich komme in der zweiten, ich verabschiede mich jetzt weiter noch, seid ihr ja nicht mehr da. Und diese Blicke werde ich nie vergessen. Am Gang vom Volkstheater, die schauen mich an, was redet dieser Mensch da vom Mars, wir sind dann weg danach. Und haben es beide fast gleichzeitig gesagt, nein, Christian, wir sind ja nicht da, wir haben doch einen Schlussapplaus, wir müssen uns doch alle gleichzeitig verbeugen danach. Und das werde ich nie vergessen. Mhm. Diese alte Schule, dieser Respekt vom Publikum, wir haben jetzt gespielt, ihr habt uns beklatscht, wir haben ein Leben lang von euch gelebt, von diesem Publikum. Wir bleiben jetzt, und auch wenn es langweilig ist und zugig ist und zirgert ist da hinter der Bühne und nicht schön, weil du halt irgendwo umeinander hockst, aber wir bleiben für euch Gänger auf die Bühne, um uns nochmal zu verbeugen. Und das ist, sowas prägt mich einfach. Und diese Art.
Und so kannst du aber auch die jungen Künstler, die nachfolgende Generation prägen.
Wenn man von mir kann man nicht viel lernen. 3 Taschentücher mitnehmen, kann ich dir das sagen.
Und Respekt vom Publikum. Christian Springer ist ein Aufheber. Mit dem Matrizenpapier ist ein Turandot gesessen. Ja, das hast du gesagt, da unterhalten wir uns auch noch, weil ich bin eine begnadete Wegschmeißerin. Ich finde das furchtbar, wenn so viel Zeug zusammenkommt.
Das ist eine Nummer bei mir im neuen Programm. Ich sage, also die Menschheit unterscheidet sich natürlich, aber nicht Mann, Frau, Linkshänder, Rechtshänder, 60er oder Bayer, sondern die Aufheber und die Wegschmeißer. Und tragischerweise heiraten die ganz oft. Und das gibt Tragödien fürs
ganze Wegschmeißer,
Leben.
Die Wegschmeißer, die Wegschmeißer oder die
Aufheber? Nein, die heiraten nämlich also gegenseitig. Und
deine arme Frau.
Aufheber sind sogar meistens Männer.
Kann man nur brauchen.
Ganz oft. Und das ist also bei mir in der Nachbarschaft doch ein Nachbar schon, aber 3 nicht. Wir können alle nicht in die Garage fahren. Das darf jetzt die Versicherung nicht hören, ja, weil man natürlich eine Garage haben muss für die Versicherung oder was weiß ich. Aber wir können gar nicht reinfahren, weil da ist, andere Leute sagen Gerümpel und Zeug. Und ich sage, das sind einfach wichtige Sachen, die man vielleicht einmal braucht, erkannt hat. Und mein Nachbar auch. Nachbar auch. Das ist Wahnsinn. Ja, deswegen bin ich auch immer vorsichtig mit dem Wegfahren, dass ja nicht daheim jemand auf die Idee kommt, jetzt bin ich weg, jetzt kann man ein paar Mal zum Wertstoffhof fahren. Das finde ich sehr gefährlich immer.
Also du bist jetzt gerade 2 Stunden im Studio.
Deine
Frau weiß, dass du nicht auskommst.
Ja.
Aber ich meine, dass du in deinem Beruf das aufheben möchtest, als Kabarettist, Programme, Ideen, Zettel, das ganze Zeug oder eben alte Manuskripte. Aber sonst auch noch Werkzeug,
Kleidung. Nein, das nicht. Also da gar nicht so. Aber ja, tatsächlich auch letztlich auch Familienunterlagen an Haufen, wobei das nicht viel Platz wegnimmt, aber ich habe tatsächlich, mein Gott, nein, was ich dir alles erzähle, ja, einen Haufen Leute hier mit. Ich habe tatsächlich noch daheim, weil das wird ja dann auch vererbt, ja, also die Aufheberei wird vererbt und das zeigt natürlich auch. Und ich habe tatsächlich vom Februar 1842 so einen Aktenordner, so dickes Pergament, alles handgeschrieben. Da ist jede Quittung drin, kleine Zettel, große Zettel, von den Kosten der Beerdigung für meinen Urgroßvater.
Das kann man nicht wegschmeißen.
Und ja, die nächste Generation kann es gar nicht mehr lesen, natürlich. Ich konnte das alles nur gut lesen. Brauchen tut es auch kein Mensch, aber es ist halt so eine Erinnerung. Und wenn ich gefragt werde, du halt das einmal weg, ja, das Zeug, weil das muss ja auch gut aufkommen werden und so, sage ich, naja, wenn das Beerdigungsinstitut mal anruft und irgendwie sagt, da ist noch was, oft kann ich immer sagen, ich habe noch die Quittung, alles ist bezahlt.
Nein, das sind aber auch Zeitdokumente und Familiengeschichten, weil man hat ja erstens, zu Kriegszeiten ist ja auch viel verloren gegangen und das ist ja auch ein Teil der eigenen Historie, dass man sagt, mei, so war es früher. Ich meine, du hast ja auch viel wissenschaftlich gearbeitet, mit Geschichte zu tun gehabt. Das sind ja Zeitdokumente, die Schrift, das Papier, die Ausdrucksweise, die Sprache hat sich. Ich habe ja auch zum Beispiel, ich Wegschmeißerin, bei uns daheim gibt es zum Beispiel nur Zeugnisse von der Sonntagsschule von meinem Großvater.
Mei, Wahnsinn.
Man vergisst
den Begriff kennt
ja,
schon
ja, genau, eben so. Und dann finde ich schon, sind das historische Dokumente. Da schmeißt man doch dann lieber irgendwas anderes weg.
Ja, also das ist wohl wahr. Also deswegen hat er das so lange überlebt. Aber das muss man sich mal vorstellen. Durch 2 Weltkriege und viele andere Auseinandersetzungen ist genau das Zeug immer gut behandelt und aufgekommen worden. Irre.
Jetzt rentiert sich es auch nicht mehr, dass man es wegtut.
Nein, jetzt kommt es auf gar keinen Fall weg. Aber das macht Garage auch nicht voll. Da steht tatsächlich ein bisschen ein Gerümpel drin. Aber wer weiß, für was man es noch brauchen kann.
Ja, oder der Nachbar sagt, hättest du jetzt zufällig...
Ja, genau.
Apps, was du gar nicht brauchst, aber ich brauchen kann. Mhm, genau. Warst du als Bursche so? Da war ja in den Hosentaschen von den Buben alles drin, von eure Kastanien bis zur
Ja, ich glaube, ich habe noch
Zigarettenbeutel.
In meiner kleinen Bibliothek habe ich noch Sterne auf die Regale liegen, die habe ich wahrscheinlich als Bursche aus Südtirol irgendwo mitgenommen, weil sie halt schön glitzert haben oder irgendwas Besonderes waren.
Fußballpokale?
Nein, habe ich nie angekommen. Nein, sportliche Auszeichnungen, ganz wenig. Ah, muss ich sagen, also natürlich ist es schön, wenn man geehrt wird. Und ich habe etliche Kabarettpreise gekriegt.
Ja, ich suche es gerade, hat man die vorhin aufgeschrieben.
Aber der Bayerische Kabarettpreis, manche sind sehr schön, manche sind sehr greislich. Aber es gibt bei mir keine Vitrine, weil das ist so. Also stell dir mal vor, ich komme da jeden Tag im Schlafanzug vorbei, wo ich dann in der Vitrine sehe, hey, was für ein tolles Kabarettprogramm hast du gemacht. Das finde ich blöd.
Musst du im Schlafanzug vor dir selber
das
verbeugen.
Das ist
Goldener Kleinkunstnagel, Sigi Sommertaler, AZ-Stern des Jahres, Bayerischer Kabarettpreis, Kabarettpreis der Landeshauptstadt München, Waldemar von Knöringen Preis, der Georg von Vollmar Akademie, das ist wahrscheinlich ein größerer Preis, Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa, verbeuge ich mich gleich, dem Bayerischen Poetentaler. Und ich glaube, da war ich sogar bei der Verleihung dabei, ist das schon so lange her, die Rupert-Meyer-Medaille in Gold und der Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing, die Bayerische Verfassungsmedaille. Und dann geht es noch weiter, Moment, in Silber und München leuchtet in Gold. Viele Preise. Und da gibt es keine Vitrine dafür.
Nein, da gibt es keine Vitrine. Ich weiß, wo die sind. Die sind auch sehr, sehr gut aufgekommen und so, aber die stelle ich nicht aus. Da sind wirklich sehr, sehr schöne dabei. Also ich meine, diese Europamedaille oder München leuchtet und dann in Gold und Silber und was weiß ich. Das ist wirklich sehr, sehr schön, aber das stehe ich nicht aus. Das ist so ein bisschen also für mich war es ein bisschen eine Angeberei vor mir selber. Mhm. Und das mache ich nicht. Allerdings, und das ist, ich glaube, sogar der kleinste Preis. Im Durchmesser eine Münze, vielleicht 2 Zentimeter oder so. Das ist tatsächlich von der Caritas die Pater Rupert Meyer Medaille in Gold, habe ich für die humanitäre Arbeit und so, die ich mache mit einem großen Team. Ich sage immer, solche Preise kriege nicht ich, sondern mein ganzes Team. Ohne die kann ich nämlich nichts machen. Und das ist mein schönster, mein Lieblingspreis. Und der war ins Wohnzimmer. Der ganz kleine Münze, da ist der Kopf vom Pater Rupert Meyer drauf. Und das hat familiäre Gründe. Und das haben die nicht gewusst, sondern ich habe die verliehen gekriegt und habe sie in meiner Dankesrede gesagt, dass der Pater Rupert Meyer mit meiner Familie ganz viel zum Tor hat, weil als ich die dann gekriegt habe, hat mein Onkel noch gelebt und mein Papa ist daneben gesessen. Und dann haben sie, weil da vorher eine Messe war in der Bürgersaalkirche, haben sie gesagt, da bin ich neben ihm geniegelt als Ministrant. Also Nein. Die haben ministriert beim Pater Rupert Meyer. Und heute noch, mein Papa, er ist dement und er lebt in einem Pflegeheim, da fahre ich jetzt danach dann gleich hin. Und der kann aber trotzdem sich an die alten Sachen erinnern und so. Und er sagt immer, beim Pater Rupert Meyer war in der Klause. Und da meint er das kleine Zimmer hinter St. Michael, wo da war als Bub öfters drin mit meiner Großtante eben. Und ich habe auch noch daheim, neben dem Schreibtisch steht so eine Postkarte von Pater Rupert Meyer an meine Familie. Das ist schon irgendwie unser Schutzheiliger in der Familie. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht aus der katholischen Kirche austrete, weil es ganz viele gute familiäre Verbindungen gibt zu manchen Personen in der katholischen Kirche. Und der Pater Rupert Meyer, wenn ich jemals ein Vorbild hätte, ich hab keins, dann wäre es er. Sein Mut, seine Menschenliebe, die Nähe zu den kleinen Leuten, das bewundere ich sehr.
Und dass er für seine Überzeugung nie aufgegeben hat.
Ja, also ich habe daheim ja eines der letzten Gestapo Verhöre mit Pater Rupert Meyer, wo sie sagen, wir entlassen sie jetzt. Und wir sagen ihnen, politisch predigen sie nicht mehr. Und schon gleich gar nicht gegen uns und gegen die NSDAP am Sonntag. Gleich können sie das unterschreiben. Und dann sagt er, das kann ich ihnen nicht versprechen.
Respekt vor Pater Rupert Meyer.
Absolut.
Eine große Auszeichnung. Und auch eine, auf die du jetzt auch bei aller Bescheidenheit stolz sein kannst.
Da in dem Fall ein bisserl.
Wir ratschen ja während der Musik über unsere Großeltern, über das Trampband fahren, über Kindheit. Warst du eigentlich Ministrant?
Nein, war ich nie. Warum, weiß ich gar nicht. Weil ich war ja da im Berg am Leim draußen, St. Michael Berg am Leim. Und da hat es ja Jugendgruppen gegeben, wo ich dabei war. Aber da waren wir das Fußballspielen dann irgendwie näher als das Ministrieren.
Was warst du im Fußball?
Ich bin Linkshänder und auch Linksfüßler, also entweder ein schlechter Linksaußen oder ein brutaler Linksverteidiger. Also.
Aber spielt es ja nicht noch? Gibt es nicht noch Kabarettistenfußball? Truppe?
Nein, das Hamid Drechsel hat ja das mal gehabt. Ja,
von der Lach und Schieß damals.
Aber wo ich jetzt, ich habe Jahre nicht mehr gespielt, der Michi Altinger spielt, glaube ich, noch mit, das ist der FC Sternstunden. Mhm. Ja, trainiert vom Carsten Wettberg, der war schon lange nicht mehr Trainer war. Und wenn wir da dann gespielt haben, dann hat er uns zusammengeschissen in der Pause, in der Kabine. Und ich habe gedacht, so muss das gewesen sein, auch in echt. Und dann sind wir raus und er sich selber eingewechselt. Und dann hat er immer geschimpft, wenn er einen Ball nicht gekriegt hat. Und so. Also es war eine großartige Zeit beim FC Sternstunden. Und der FC Sternstunden, der hat ja, die Zahl weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall 1 Million oder längst viele Millionen eingespielt für soziale Zwecke. Also das war nicht nur die Fußball-Gaudi. Den FC Sternstunden gibt es, großartig besetzt mit ehemaligen Bundesligaspielern und 60ern und Bayern und tollen Sportlern. Und immer für einen guten Zweck. Und das ist halt richtig gut, wenn man die Gaudi verbinden kann, um Leuten zu helfen.
Was du ja in deinem Beruf auch machst, ich meine, Kabarett ist immer positiv belegt, auch wenn es kritisches und politisches Kabarett ist, muss auch Kabarett sein. Man muss ja, wie wir am Anfang gesagt haben, schon mindestens einen Finger in die Wunden legen. Man muss ja auch aufrütteln und das darf man ja Gott sei Dank in einer Demokratie. Man darf seine Meinung kundtun, auch auf einer Bühne. Sollten vielleicht auch aber nicht alle machen, aber es ist ja auch viel Gutes dabei, dass man seinen humanitären Einsatz, dass man seinen Einsatz, seine Überzeugung auch zeigen darf und da viel Gutes leisten kann. Und das machst ja du eigentlich schon immer. Das hat ja schon als Student angefangen. Wir unterhalten uns jetzt danach den Elfer-Nachrichten auch über dein Engagement, wo jetzt auch ein Jubiläum ist und eine Veranstaltung für deine Orienthelfer. Das hat sich ja bei dir alles so entwickelt. Das ist ja alles sehr spielerisch gegangen. Fußball spielen und dann auch in der Kinderoper singen und dann ein ungewöhnliches Studium für damals.
Mhm. Naja, das kommt natürlich schon auch von daheim. Also es war immer, meine Eltern haben ein Obst- und Gemüsegeschäft gehabt, das ganz gut gelaufen ist, war sehr klein und mein älterer Bruder und ich, wir haben da auch Helfer dürfen, müssen, wie auch immer. Jetzt ist es eine wahnsinnig tolle Erinnerung an diese Zeit und es war immer ein Sinn da für Leute, denen es nicht so gut geht. Und wenn du das in der Familie mitkriegst, wo eben nicht über Ärmere geschimpft wird oder wo man sagt, oh, jetzt müssen aber die Sozialausgaben wirklich gekürzt werden, weil die flacken alle daheim und deren nichts, was ja nicht stimmt. Ich kann das gar nicht haben, gerade im Moment, anstatt dass man sagt, weißt, Hermine, es ist noch nie ein Staat zugrunde gegangen, der sich vernünftig um seine Flüchtlinge, Bedürftige und Obdachlosen kümmert hat. Staaten sind immer zugrunde gegangen aus Arroganz, aus Machtgelüsten, aus Krieg, aus Pleitegeschäften, irgendwas. Und wenn ich sehe, wie man der Wirecard nachgerannt ist und wie VW 10 Millionen Autos beschissen hat, weil na, die sind sauber waren, aber alles Dieselautos. Also die Betrüger hocken ganz woanders und es gibt halt mal arme Leute und wir haben nicht für alle eine Arbeit. Manche sind vielleicht auch faul, zu blöd oder alkoholabhängig oder was, vielleicht auch krank, aber man braucht das Herz für die nicht so gut mitkommen können. Erst dann wären wir eine gescheite Gesellschaft.
Und das hast du daheim mit deinem Elternhaus mitbekommen?
Naja, schon meine Urgroßmutter hat plötzlich ein Heim für gefallene Mädchen, hieß es damals, 1900 aufgemacht. Das waren Geschichten, die hat man tradiert bei uns. Und selbst mein Neffe, als der Kind war, jetzt ist er auch ein erwachsener Mann, als wir in der Stadt waren, und das hat er nicht von mir, sondern aus unserer Familie irgendwie mitgekriegt. Wenn irgendjemand am Boden gesessen ist mit einem Kerberl und gesammelt hat, hat er immer am Sakko gerugelt und hat gesagt, kannst du mir Geld geben, da ist jemand arm. Und dann hat mir ihm was gegeben und hat das da ins Kerberl hineingeschmissen. Es ist eine Art, die musst du vorleben. Das ist wie mit dem Anstand oder anderes. Mhm. Man verlangt immer von den anderen Leuten irgendwas und predigt und macht das wie in einem Buch. Das hilft alles nichts. Wenn du merkst, dass die Nachbarskinder anständig sind, dann musst du einen Anstand vorleben. Und das wird in unserer Gesellschaft manchmal sehr, sehr vernachlässigt.
Und das ist dann auch ein Thema bei uns in der zweiten Stunde. Wir reden nochmal über dein Programm. Wir reden auf jeden Fall über die Orienthelfer. Und wir reden über dein aktuelles Buch bayerischer Mob, wie die Gewalt in die Politik einzog und wie sich unsere Gesellschaft so verändert hat, eben, dass es bösartiger und gemeiner geworden ist. Und dieses, was du gerade sagst, dieses gute Vorleben, das ist ja auch eine Verantwortung für uns alle, denn am Klappentext von deinem Buch heißt es auch, die Botschaft ist eindeutig, alle müssen ran, um Frieden, Vielfalt und Toleranz in unserem Land zu bewahren. Und das ist unser Thema in der zweiten Stunde von unserem Ratsch. Christian Springer bei mir zu Gast.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit dem Kabarettisten Christian Springer, der, wenn er sich auf der Bühne oder im Fernsehen empört, das nicht spielt, sondern es entspringt einer echten Leidenschaft. Christian Springer lässt sich den Mund nicht verbieten, auch wenn er schon Drohungen bekommen hat. Er hat ein neues Programm. Das heißt leider, haben wir schon kurz drüber geredet, er hat ein neues Buch, Bayerischer Mob, wie die Gewalt in die Politik einzog. Und er hat eine Veranstaltung, weil es doch 12 Jahre her ist, dass er Orienthelfer e.V. gegründet hat. Bei Sternstunden hat er Fußball gespielt. Der Sternstundentag ist am 13. Dezember. Auch da engagiert sich Christian Springer immer sehr. Sitzt genau wie ich auch am 13. am Telefon. Lauter Themen, über die wir in der zweiten Stunde ratschen. Viel erfahren wir heute von Christian Springer. Zum Beispiel auch, dass er ein Weihnachtsjunkie ist. Grippelkisten, glaube ich, habt ihr jetzt schon einige runtergetragen, kurz vorm ersten Advent?
Ja, ja, da ist also schon eine Dramaturgie auch drin. Ja, was mir ein bisschen abgeht, ist dann die Flucht nach Ägypten. Da möchte ich auch irgendwas machen, aber es wird ganz viel aufgestellt. Weil ich habe das als Kind schon wahnsinnig gern geliebt, auch in die Kirchen draußen in St. Michaelberg am Leim, wo ich aufgewachsen bin. Da hat man dann, ich weiß nicht, was das damals war, Zehnerl oder was, reingeschmissen. Das war so ein Guckkasten, bevor es richtig in den Kirchenraum reingegangen ist. Den gibt es heute da noch. Und dann hat man reingeschmissen, da ist das Licht erst angegangen,
ja,
und dann so eine Kapelle. Dann ist die Tür aufgegangen und da waren dann so Schienen und dann ist dieses 10 Zentimeter Figurl, ja, als kleine Christkindl rausgefahren mit der erhobenen Segenshand, hat sie dann vorne hingestellt und ist wieder zurückgefahren, Türen zu, Licht aus. Und das hätte man 1000 Mal hintereinander anschauen können. Das war einfach total faszinierend. Und heute baue ich sowas selber daheim irgendwie auf. Ja, jetzt.
Also mit Dioramen auch?
Auch mit Dioramen, ja, absolut.
Also mit Grippel, ja, und im
mit
Hintergrund.
Grippel und im Hintergrund und Berg und Baum und irgendwas. Ja, und nein, überhaupt einen Schmuck und einen geschnitzten Nikolaus gibt es und was weiß ich. Und Ostern ganz genauso. Ich mag das gern, um die verschiedenen Jahresläufe, und das ist jetzt unsere Religion oder meine Kultur, aber einfach um das Jahr auch zu unterteilen, dass nicht am Heiligen Abend, weil ich habe auch natürlich Bekannte, die sagen, ja, und dann kommt da die muslimische Familie und da haben wir jemanden und da und Dings und so und mir stehen gar kein Baum auf. So, nein, das kann ich nicht machen. Also ohne Baum und Platzerl. Und vor allen Dingen ist dann jeder Tag im Jahr gleich. Mhm. Und das mag ich nicht.
Und Rituale, glaube ich, geben einem auch Sicherheit. Das ist so was Vertrautes, wenn man von klar auf weiß und dann geht man Christmetten oder vorher beim Platzlbacher und das wird gemacht. Ob das jetzt um die Weihnachtszeit oder Adventszeit ist, Rituale geben einem so sichere Abläufe im Leben. Ich glaube, das tut mittendrin ganz gut.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass man, glaube ich, schon übers Leben erlernt, auch in der Auseinandersetzung. Also ich habe jahrelang als Jugendlicher, als Revoluzzer-Jugendlicher Weihnachten gar nicht mehr. Und habe auch gesagt, was soll der Scheiß? Weil Geschenke, das war dann so ein Alter, wo ich schon groß genug war und das Christkindl nicht mehr geglaubt hat, Auto fahren habe können. Und habe ich für die ganze Familie alle Weihnachtsgeschenke eingekauft. Also weil die Omas haben nicht mehr außer Haus gekommen. Haben gesagt, du, was wünscht ihr denn? Ja,
Taschentier.
Da hast du Geld, kauft dir das ein. Und dann für die Eltern auch. Und dann haben aber die Eltern gesagt, für die Oma kannst du das besorgen. Und kannst du auch das für die besorgen. Also ich habe dann...
Warst der Umschlageplatz.
So, der absolute Umschlageplatz. Und dann habe ich gesagt, wo ist da noch Weihnachten? Wo ist da noch irgendwie eine Überraschung? So. Aber erst später merkt man, naja, das war halt, es ist halt nicht anders gegangen. Und das gehört aber dazu. Und auch die starre Zeit, die gar keine starre Zeit ist, sondern fürchterlich aufgeregt und durcheinander. Aber das ist ja genau die Auseinandersetzung, aus dem dann unser ganzes Leben besteht. Und das da an bestimmten Punkten so mitzukriegen, da lernt man wahnsinnig, oder da kann man wahnsinnig viel draus lernen.
Aber jetzt, wo du gerade von deine Kripperl-Aufbauten erzählst, da hast du ja schon früh dann deine Liebe zum Orient entdeckt.
Das ja, ist, absolut.
Sind ja also, orientalische Landschaften.
Kamele und Beduinen und so weiter, ja, natürlich, ja. Also da, ich habe also eine orientalische Krippe. Da haben sich natürlich ein paar angesammelt, jetzt natürlich mehrere. Aber das hat mich, als ich den Orient entdeckt habe, das war zum einen Karl May, die Geschichten von Kara Benemse und Haji Halef Omar. Und die Auseinandersetzung schon auf der ersten Seite von Karl May, von durch die Wüste geht die Streiterei zwischen Moslem und Christ los. Sowas darf fast heute als Schriftsteller gar nicht mehr schreiben, wie es dazugeht bei Karl May zwischen denen zwei. Und da habe ich schon meine Neugier entwickelt, glaube ich. Und dann Kripperl, Kamele. Und wieso haben die, haben jetzt da, weil wir von der Oma so ein Kripperl gehabt haben, wieso haben die jetzt alle Tracht? Oh ja, die Maria und der Josef.
Dahinter ist ein
Kamel. Kommt aber das Kamel und der Elefant von der König. Das ist irgendwie nicht ganz so zusammenpasst.
Ja, Multikulti.
Multikulti, definitiv. Ja, Vielfalt. Vielfalt und Toleranz. Und das hat, glaube ich, schon die Neugier geweckt. Und bei mir war es halt jetzt nicht Südamerika oder China, sondern halt der Nahe Osten. Ausgerechnet auch eine Gegend, die nicht berühmt ist für lange Friedenszeiten. Muss man auch sagen, es ist schon sehr, sehr belastend und auch gerade wieder. Aber ich beschäftige mich schon lange nur dazu, dass man damit umgehen lernt.
Aber dass du es dann auch studiert hast, wie kam das? Nicht nur durch die Kripperl-Erfahrung, sondern man hat ja in den 80er Jahren ganz wenig über arabische Länder gewusst. Das war halt da irgendwo, wo es immer ein bisschen zündelt. Woher kam dann deine Leidenschaft und dein Interesse an der Geschichte und der Kultur? Du hast auch ein tolles Buch drüber geschrieben, wie zum Beispiel zum ersten Mal ins Reisebüro bist, wo geht's bitte nach Arabien? Du hast ja selber ganz wenig Ahnung gehabt, aber ja, du hast immer schon für diese Gegend dich interessiert und es ist ja auch dein Lebensthema jetzt geworden.
Ja, weil es zum einen etwas zu entdecken gab, also was man nicht so, es hat keinen Reiseführer über Syrien, viele Jahre war ich da schon, da hat es keinen Reiseführer gegeben. Deswegen habe ich auch beim Lonely Planet mitgeschrieben, zwar kleine Artikel und so, aber weil ich das auch mitteilen wollte. Und das war das Spannende, das eine. Dann habe ich halt wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Und dann ist es natürlich eine Gegend, wo unsere Kultur entstanden ist. Ja, in Ugarit, da kommt das erste Alphabet der Menschheit her. Es gibt Kreuzritterburgen da unten. Es gibt noch aus der Kolonialgeschichte ganz viele Dinge. Eisenbahn, die durch Syrien und in den Irak und nach Saudi-Arabien geht, baut von Siemens, finanziert von der Deutschen Bank und die Franzosen dann auch. Das ist da heute noch da. Also da ist schon ganz viel Weltgeschichte da in dieser Region und gleichzeitig so ein Unfrieden, gleichzeitig eine große Not und ein großes Elend, wo man doch denkt, ja, aber wenn da das Zentrum, eines der Zentren ist von menschlicher Kultur oder von der westlichen Kultur, wieso ist das da so? Das hat mich einfach interessiert und dann kannst du sagen, da war jetzt einmal, nie mehr wieder. Und bei mir war es anders. Da war ich jetzt einmal, jetzt mag ich nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin.
Und hast die Länder auch besser kennengelernt. Du hast angefangen in Syrien oder im Libanon?
Ich habe angefangen eigentlich in der Türkei und dann in Syrien, da war ich mal in Marokko und so. Was damals war halt, wenn man 18, 19, 20 ist man nach Marokko, weil da waren auch die Beatles und da waren auch alle Musiker und da, ich habe nie irgendwie Drogen genommen, aber es war natürlich auch, da kannst Haschisch rauchen und da gibt es noch Opiumhöhlen in Marokko. Hat mich nicht interessiert, aber es hat trotzdem einen gewissen Reiz natürlich.
Die Faszination.
Später waren es
das
Exotische, später waren es dann die Surfer und so, habe ich auch nie gemacht, aber trotzdem ist es spannend, wieso da, ja, weil es halt sauber bläst am Atlantik und tolle Wellen sind, tolles Meer, das kannst du auch schauen, musst nicht unbedingt nein, mit dem Surfbrett. Also da gibt es schon eine große Anziehung, für mich zumindest, und natürlich auch die fremde Sprache. Ich muss dir vorstellen, auch Weihnachten, Obst- und Gemüsegeschäft, habe mich nicht gefreut auf die Weihnachtsferien, weil am ersten Ferientag der Papa halt ins Kinderzimmer gekommen ist und mein Bruder und mir rausgehauen hat, da war ich vielleicht elf oder zwei und später habe ich dann Auto fahren können. Um 4 Uhr, zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh haben gesagt, so jetzt sind Großmarkthalle, weil natürlich Großkampftage waren. Und auch ein Einkommen für die Familie natürlich haben diese Tage bedeutet. Aber das hat auch arbeiten geheißen. Und dann, wenn das nicht der Sonntag war, der Heilige Abend, dann war natürlich das Geschäft auf. Dann hat man noch aufgeräumt, weil ein paar Tage zu war. Also wirklich alles aufräumen, um 2, 3 heim. Dann ist der Baum aufgestellt worden, das Krippel aufgestellt worden. Und ich glaube, man hat dann gekocht, morgens auf, ist ja Heilige Abend. Das haben wir schon dann zelebriert, aber es war einfach eine Arbeit. Und wenig feierlich. Und ich glaube, um 8:30 haben wir dann alle geschlafen, die Omas und mir.
Aber trotzdem hat dich, da waren deine Eltern sicher gar nicht begeistert, dass du da in der Weltgeschichte rumgondelt bist in so gefährlichen Ländern. Ja. Es gab ja kein Internet. Telefonieren kommt man aus Marokko sicher nicht.
Wobei meine Eltern dann auch in Israel waren und Ägypten waren, einfach so auf kleinen, organisierten
Reisen. Doch dich dann?
Reisen. Nein, gar nicht mal, sondern die hat's auch, die wollten in dieses heilige Land, nicht weil sie hyperkatholisch waren, aber es ist natürlich schon spannend, Jerusalem. Also in jeglicher Hinsicht, auch wenn du völlig areligiös bist, ist es eine Wahnsinnsstadt, in der ich noch nie war, leider. Und da verstehe ich, da, also in einem Buch steht vorn drin, danke an meine Eltern, die haben mich das Reisen gelehrt. Und so ist es auch. Wenn es irgendwie gegangen ist, sind sie weggefahren oder sind wir weggefahren. Und es war immer eine Neugier da. Und das, glaube ich, war das Allerwichtigste. Da diese Neugier auf Israel, diese Neugier auf Ägypten. Und es war nie eine Angst da. Und im Geschäft, also im Obst und Gemüsegeschäft auch, da haben wir plötzlich Bohnenkisten gehabt. Und ich bin eben nicht aufgewachsen, mit der Haltung, wie es halt sehr verbreitet ist, ja, das könnten sie schon auf Deutsch auch draufschreiben, was da drin ist, ja, da, auf Arabisch oder was das heißen soll. Ja, das waren halt Kisten mit arabischer Schrift, das waren Bohnen aus Ägypten halt damals zu Weihnachten. Da hat es halt diese Bohnen halt aus Ägypten gegeben, mit arabischer Schrift drauf. Und das war nie eine Ablehnung. Ich habe gesagt, das musst du nicht lesen. Wenn du drauf schaust, siehst du ja, dass da Bohnen drin sind. Ja. Du musst ja Depp sein, wenn du das nicht siehst. Dann brauchst du das auch nicht lesen können. Sondern ich bin aufgewachsen damit, das darf man jetzt schon gern wissen, was da steht. Und das war sicherlich eines auch der Urgründe und mit Melonen aus Israel genauso, wo es in hebräischer Schrift war. Es war sicher auch eine mit der Anstöße, dass ich mich dann für die semitischen Sprachen, Hebräisch, Arabisch und so weiter, sehr interessiert habe. Und dann habe ich das lesen können.
Aber dann das ist doch schön, dann ist die Welt offener.
Und ja,
dann,
es war die
dann
Neugier.
Ist man auch toleranter.
Die Neugier auf die Welt und nicht die Angst vor der Welt. Und heute schüren sehr viele, und nicht nur Politikerinnen oder Politiker, sondern Menschen aus der Gesellschaft, schüren die Angst gegen das Fremde. Und das ist der größte Unsinn, den man sich vorstellen kann.
Gerade jetzt, wo man so viel globaler erleben, die Welt erleben kann und sehen kann und die Möglichkeiten hat. Ich meine, früher war es mühsam. Du hast Schwarz-Weiß-Bilder gehabt von Marokko wahrscheinlich in den Reiseführern. Es war alles viel mühsamer. Jetzt ist es doch viel offener. Dann kann man doch viel mehr Neugierde und Verständnis haben füreinander.
Ja, und sie verstehen es halt nicht, weil man, wenn du Bayern nimmst, schau mal, das Bier ist in Babylonien erfunden worden. Und die haben das 2500 Jahre drunter und ähnlich gebraut wie wir. Da hat es uns noch gar nicht, überhaupt gar nicht gegeben. Ja. Unsere Religion, das haben wir nicht in Holzkirchen erfunden, ja, als Jesuskinder, sondern wir waren halt Heiden. Und dann sind im frühen Mittelalter erst die Mönche aus Irland gekommen, damit wir an irgendwas glauben und heute Krippel aufstehen können. Also wir vergessen schon manchmal, wie international die Welt schon immer war und auf was für Wurzeln wir eigentlich basieren. Und unsere Nationalhymne, die kommt auch nicht aus Deutschland, sondern das ist eine Melodie, das ist ein kroatisches Liebeslied, das 500 Jahre alt ist. Ja, die Melodie, die wir singen bei der deutschen Nationalhymne. Und das vergessen die Leute immer. Die meinen immer, wir sind wir und Deutsch und was weiß ich. Nicht alle, aber da gibt es halt immer mehr. Und das ist, für mich ist das ganz fürchterlich. Und wenn man ein iPhone besitzt, so wie, das soll jetzt gar keine Werbung sein, aber wir ja, von Steve Jobs, von Apple erfunden, was ich manchmal wirklich verteufle, dieses Ding, weil es mich einfach ärgert, narrisch macht, weil ich viel zu lang dran hänge. Und weil es aber toll ist, weil einfach meinem Papa im Pflegeheim Filme von die Neffen, Nichten, Enkel zeigen kann, was sonst früher nicht gegangen war. Das ist toll. Oder dass man aus dem Ausland telefonieren kann. Nur Apple und Steve Jobs Der Steve Jobs ist ein Kind von einem Flüchtling aus Syrien. Mhm. Der hat syrische Wurzeln, ist ein syrisches Flüchtlingskind. Und deswegen sage ich immer, kümmert euch um die Kinder der Flüchtlinge, behandelt die gut und die Mamas auch. Wer weiß, ob nicht eines dabei ist, das eines Tages für uns etwas erfindet, das die Welt verändern kann und vielleicht auch verbessern kann. Verteufelt sie nicht.
Und so sollte man eigentlich jedem Menschen begegnen können. Wie du dann auf Orienthelfer gekommen bist, wie du parallel zu dem Studium der arabischen Sprachen, Geschichte und Kultur dann als Kabarettist dich engagiert hast. Das waren ja so zwei Schienen, auf denen du gefahren bist. Und wie es dann überhaupt zu Orienthelfer gekommen ist, wo du dich heute noch engagierst und auch schon an Heiligabend dagestanden bist und geholfen hast. Respekt vor deiner Familie, weil du einfach unermüdlich bist in dem, was du tust. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Wie hat dein Studium nochmal geheißen, Christian
Springer? Semitistik.
Das Studium der Semitistik und gleichzeitig die Lust, auf die Bühne zu gehen. Das sind ja zwei Stränge, zwei Schienen. Wir haben vorhin über Eisenbahn, über unsere Eisenbahner-Vergangenheit gesprochen, während der Nachrichten. Die sind dann aber irgendwann mal zusammengekommen. Wann hast du dich entschieden, das eine und das andere zu machen? Während des Studiums warst du ja noch kein politischer Kabarettist.
Nein, ich habe das in der Schule ja aus Protest tatsächlich gegeben, weil ich wollte schon auf die Bühne. Das war so in Abiturzeiten, also davor halt. War in München an der Schule, in München Osten. Und die haben so eine Theatergruppe gehabt. Und ich habe echt die Schüler nicht mengt. Ausgerechnet die waren da in dieser Theatergruppe. Und habe auch den Lehrer, der die geleitet hat, nicht mengt. Und es war eine Physikstunde, wo ich mit dem Stefan, meinem Freund damals, nebeneinander in Physik, und da haben wir beide keine Lust und keine Ahnung gehabt von Physik, sitzen wir in der letzten Reihe. Und dann sagen wir, du, jetzt machst du wieder eine Theateraufführung da im Sommerfest und so. Wer von uns da draufgekommen ist, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gesagt, du, wir machen auch was. Da lassen wir uns jetzt nicht abkriegen. Wir gehen auf die Bühne, wir machen Kabarett. Und zwar in einem anderen Klassenzimmer und dann schauen wir mal. So richtig als Gegenveranstaltung. Mhm. Und so ist tatsächlich auch dieser Ur-Kabarett-Gedanke, ja, gegen Obrigkeiten oder gegen Situationen zu schießen oder einen Mund aufzumachen. Das hatte immer für meine Kabarettmacherei eine ganz große Bedeutung. Und so ist dann in der Physikstunde die Idee entstanden, dass wir Kabarett machen, und dann hat mich das nie mehr losgelassen. Und dieses Thema Arabien, Nahe Osten, Wüste und so weiter, das habe ich sowieso seit meiner Kinderzeit gehabt und nie mehr abgelegt und wollte Kamel reiten lernen, was ich auch mal gemacht habe zwischendurch. Ich kann jetzt kein Kamel ausbilden oder so oder reiten, aber ich kann mich zumindest draufhalten, ohne so einen Touristen. Sessel. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, und die sich leid schon sehr darunter, dass diese Gegend immer irgendwo lichterloh brennt und wir alle irgendwie ein bisschen was damit zum Tor haben, weil ja diese Gegend nach wie vor
ein Brennpunkt ist und
ein
bleibt.
Ein Brennpunkt ist, warum? Weil man da eben vor 140 Jahren, 120 Jahren das Öl gefunden hat, das man dann für unsere Autos etc. gebraucht hat. So, und auch Erdöl, ja, was daraus alles hergestellt wird, das ganze Plastik und so. Darum ist diese Gegend so wichtig geworden, und darum sind plötzlich aus Beduinenscheichs Multimilliardäre geworden innerhalb von einer Generation, was auch nicht immer gut gegangen ist natürlich. Und die Folgen hat man heute noch, das kann man schon darauf zurückführen. Aber es hat mich auf jeden Fall interessiert, und so, glaube ich, ist jetzt nicht der Springer besonders, weil er sich für zwei Sachen, Kabarett und Nahost, interessiert. Ich glaube, diese zwei Seelen hat jeder in der Brust. Ob das jetzt die Arbeit ist, für die sich manche Leute interessieren, und am Anton an Kölner Thomas Zündhäusl zusammenbasteln. Jeder hat irgendwie zwei oder drei so Sachen, für die er sich brennend interessiert. Und bei mir ist es halt immer sehr öffentlich, weil ich halt auf der Bühne stehe.
Das ist ja, was ich in der ersten Stunde gesagt habe, du kannst es ja auch nutzen, deine öffentliche Präsenz, um zu helfen. Und so hast du vor 12 Jahren Orienthelfer gegründet.
Ja, wir wollten das 10-Jährige eigentlich feiern, aber da war Corona, das haben wir nicht machen können. Und jetzt sind wir 12 Jahre alt geworden, und das ist echt ein Ding, weil das habe ich nie gedacht. Und wir haben inzwischen, glaube ich, $30 Millionen runtergebracht an arme Leute. Natürlich haben wir auch Verwaltungskosten, aber nicht 30%, wie wir haben dürfen, sondern 9%, 11,4% und so. Wirklich so wenig halt irgendwie geht. Sie werden keine Kugelschreiber entdecken, wo Orienthelfer draufsteht oder sowas. Das machen wir einfach nicht. Und reich werden die Leute, die bei uns ein bisschen Geld verdienen, auch nicht. Und jetzt um mich bei den Spendern zu bedanken. Und da sind übrigens auch viele, die uns jetzt zuhören, dabei. Auch Sternstunden hat uns von den ersten Fußstapfen von Orienthelfer unterstützt und bis heute immer wieder Projekte. Und nicht, weil die mich kennen oder mich mögen, sondern weil wir immer wieder die Anträge vorlegen und sagen, so und so ist es. Und wir bleiben auch dabei. Auch das zeichnet uns aus, dass wir bleiben, wenn ich dran denke an das fürchterliche Erdbeben, eines der größten der letzten 100 Jahre, mit so viel Toten, die hat man gar nicht zeigen können, vielleicht 100.000 oder 70.000, weil noch so viele Leute unter den Trümmern, so viele Leichen unter den Trümmern liegen, man weiß die Anzahl gar nicht. Nur, ich war damals unten im Libanon, habe das sehr gespürt, große Angst gehabt. Das Erdbeben war 270 Kilometer weg, und also das Zentrum. Und wenn da ein Kind halt rausgekommen worden ist aus den Ruinen, mit 2 Jahren alt, ein Waisenkind, weil es die Eltern halt erschlagen hat, das Kind ist jetzt 3. Und wir haben dieses Erdbeben und die Folgen aber längst vergessen. Das ist auch gar kein Vorwurf, sondern das ist ganz normal, weil es immer wieder Katastrophen gibt auf dieser Erde. Man wendet sich dann ab und der nächsten Katastrophe zu. Aber wir Orienthelfer bleiben dabei. Wir haben immer noch unsere Erdbeben. Projekte. Und das zeichnet uns aus. Und jetzt feiern wir, und zwar richtig groß. Und es gibt noch Karten, da muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen, weil ich freue mich so sehr auf dieses Fest. Das ist jetzt am Montag, am 2. Dezember, im Deutschen Theater in München. 7:30 geht's los. Und so viele Kolleginnen und Kollegen von mir unterstützen mich da. Das ist der Hammer. Der Dieter Reiter, der Oberbürgermeister, der ist der Schirmherr. Die Caro Matzko moderiert. Dann ist der Simon Pierce da, der Wolfgang Krebs, die Angela Asch, von Heindling, der Reini Hoffmann, der Andi Hofmeier, der früher bei Labras Banda war, ich natürlich auch ein bisschen, und die Claudia Korek ist da, der Willi Astor, der Christoph Süß, Julia von Miller, ich weiß nicht, wen ich noch vergessen habe. Dann haben wir Opernsänger dabei, Tobias Pfülp, die Andrea Jörg, und ein Riesenkulturprogramm, immer wieder ein bisschen reden, darunter die Uschi Glas, ein paar Überraschungsgäste haben wir auch. Es wird ein Bedankungsfest für die Spender, für unsere Teams, im Libanon und hier von mir ein Dankeschön, ein großes Fest. Der Eintritt, den Sie fürs Ticket dann zahlen, der geht an Orienthelfer, nach Abzug von ganz wenigen Kosten. Also es ist ein tolles Benefizfest, und wir wollen vor allen Dingen keine Tränen da verdrücken, sondern feiern, ein Geburtstagsfest feiern, damit wir danach Kraft tanken, am nächsten Vormittag sagen, das war super, und wieder Kraft haben, um nochmal 2, 4 weiterzumachen. Und ich glaube, das wird's, komm es vorbei.
Christian Springer bei mir zu Gast. Wir reden über sein Buch, wir reden aber auch nochmal über die Orienthelfer, weil Sternstunden die sehr unterstützt. Und wir haben jetzt aber auch gerade darüber geredet, ob das Mikrofon offen war oder nicht, sei es dahingestellt. Wir haben auch darüber geredet, dass es schwer ist, immer wieder wird was kaputt gemacht, immer wieder wird was zerstört. Immer wieder diesen Kraftakt zu machen und sagen, wir machen weiter, Christian.
Weil es geht, weil wir viele Unterstützer haben, weil ich angerufen werde und sage, was machen Sie denn jetzt? Gibt es Orienthelfer noch, was machen Sie denn? Und so, weil jetzt kommt Weihnachten, jetzt wollen wir spenden, wir haben schon mal gespendet und so. Und es geht immer weiter, und die Unterstützung ist da, und die Not geht natürlich auch weiter. Und ich sage immer, diese Leute in Not, die brauchen einen langen Atem. Weil das wird jetzt nicht morgen besser, auch wenn wir eine Matratzen vorbeibringen oder Tüten voller Essen, sondern da müssen wir dabei bleiben. Es brauchen die Helfer an langen Atem und die Spender auch. Mhm. Dann kann man ein bisschen was reparieren. Und ich werde denken, wir haben 80% unserer Gelder gehen in Bildungsprojekte für Kinder, aber für uns hört Bildung nicht auf bei Lehrergehältern, Heizen für die Schule, die Kinder ausrüsten mit Unterrichtsmaterial und so weiter, sondern auch die Mamas. Mhm. Weil ich sage, ein Kind, wenn heimgeht, aus einer warmen Schule, mit einem guten Schulbuch, gespendet alles von uns, der Lehrer zahlt von uns. Das ist alles Bildung. Aber wenn der heimgeht und die Mama aus dem Krieg ist traumatisiert und warnt, und oder die haben noch ein behindertes Geschwisterl oder so, wir müssen auch an diese Mütter denken. Denn 70% der Flüchtlinge weltweit sind Mütter mit ihren Kindern. Und erst dann kann das Kind was lernen, was am Vormittag in der Schule gehört hat, wenn daheim ein bisschen eine Stabilität ist, ein bisschen wenigstens. Und deswegen heißt Bildungsprojekte für uns auch die Mamas unterstützen. Und jetzt haben wir sogar mit dem Entwicklungshilfeministerium ein Haus gebaut auf einem Gelände der orthodoxen Kirche im Libanon für behinderte Kinder, auch libanesische und junge Erwachsene. Und das gibt schon das Projekt seit den 80er Jahren, da waren wir noch nicht dabei. Aber das ist so ein Riesenbedarf, dass ein Neubau nötig war. Und das haben wir jetzt gemacht. Eines unserer größten Projekte mit über 1 Million Euro. Und jetzt haben wir es nicht eröffnen können wegen dem Nahostkrieg. Aber das ist eines unserer ganz großen Projekte. Und dann haben wir aber nur Einzelfälle. Und da kriege ich immer geschimpft, ja, Springer, keine Einzelfälle. Doch, ich werde ein Video zeigen auf unserem Geburtstagsfest am 2. Dezember im Deutschen Theater, wo ich zeige, ein junges Mädchen, die habe ich kennengelernt in der Schule, da kommt sie auf mich zugehumpelt, weil es bloß noch einen Fuß hat, ein Bein, und dann schenkt sie mir eine Rose. Und dann haben wir finanziert mit Spendern, dass die eine Prothese kriegt und viele Operationen inzwischen. Jetzt wird das Mädel 18 Jahre alt, ist Bild, hübsch und braucht halt wieder eine größere Prothese. Und das ist jetzt so, dass wir sie seit fast 10 Jahren unterstützen und wir werden da an der Setra dranbleiben. Und dieses eine Kind ist es wert.
Jedes Kind ist es wert.
Jedes Kind
kommt unschuldig auf die Welt und hat ein Recht auf ein gutes Leben.
Ja. Und das ärgert mich immer, wenn man sagt, dürfen Sie sich nicht so auf Einzelfälle konzentrieren. Oh ja, das dürfen wir. Da bin ich stur.
Ich habe auch gerade eben gesagt, wo ich jetzt befürchte, dass das Mikrofon auf war, dass du ja auch einen Nachfolger brauchst und Leute vor Ort. Und da seit vielen Jahren jetzt zum Beispiel, wo seid denn überhaupt Orienthelfer? In Libanon, in Syrien?
Ja, der Libanon ist nach wie vor das Gebiet, wo die größte Flüchtlingskrise der Erde herrscht, auch wenn man ganz schreckliche Dinge von anderen herrscht. Die haben ein Verhältnis von Flüchtlingen zur Bevölkerung, als hätte Deutschland 30 Millionen Flüchtlinge. Und das jetzt seit 12 Jahren. Da gehen Länder kaputt. Der Libanon ist auch kaputt, aber er lebt noch ein bisschen und deswegen helfen wir da. Wir gehen jetzt wieder in den Jemen rein. Wir haben da schon ein Projekt gehabt. Wir haben im Norden von Syrien viele Projekte mit einer ganz tollen Organisation. Da bilden wir junge Frauen aus, Berufsbildung, haben wir Schule. Also ganz, ganz viele Projekte. Mit tollen Leuten immer vor Ort. Also wir sind in mehreren Ländern inzwischen unterwegs. Und wie wir es vorher schon gesagt haben, wir gehen ja dann nicht nach einem Jahr dann weg, sondern wir bleiben dran.
Begleitet es.
Wir begleiten es und wir vergrößern es.
Und Rückschläge gab es auch. Wir hatten ja gerade eben auch über den Mitarbeiter gesprochen, der leider verunglückt ist. Da sind Freundschaften, nicht nur Freundschaften entstanden, sondern man arbeitet zusammen am gemeinsamen Projekt und dann eben Rückschläge, dass zum Beispiel, ich glaube, im Libanon euer Büro dann zusammen
komplett, ja, meine Wohnung, das Büro, der Veranstaltungsraum, es ist komplett zerstört worden bei der Explosion. Natürlich müssen wir darauf Rücksicht nehmen, auf die Währung. Ja, das ist ganz schwierig, in einem Land zu helfen, wo ständig Inflationsschwankungen gibt, keine Garantie mehr da ist, weil wir müssen ja Sachen einkaufen und dann wieder an die Leute bringen. Und ein Rückschlag, weiß ich gar nicht, ob das richtige Wort ist, jetzt aus dem Süden des Libanon fliehen viele Angehörige der Hisbollah, durch die Auseinandersetzungen, da weil die Hisbollah nach wie vor reinfeuert nach Israel und dort Zivilisten tötet. Dann geht ein Partner von uns, ein Freund von mir, der in unserem Orienthelfer-Projekt, um da eben Flüchtlinge aus dem Süden des Libanon, die in einer Schule im Norden untergebracht sind, geht rein. Und da kommen wieder junge Burschen von der Hisbollah, vermummt, ein paar hundert Leute drin, Frauen, Kinder aus dem Süden geflohen. Und nehmen die Essenstüten, schmeißen es zur Tür raus und sagen, Deutschland soll uns Raketen gegen Israel schicken und kein Essen. Das sind natürlich Dinge, wo uns der Konflikt direkt betrifft. Oder wo sie sagen, da tragen sie die Kiste jetzt nicht. Das sind Waffen, die rausgeschmuggelt worden sind. Also wir sind da leider mitten in dem Konflikt. Wenn du in so einer Krisenregion, wo es um Krieg geht, hilfst, dann wirst du immer politisiert. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig und das ist sehr, sehr gefährlich, leider.
Wann machst du das alles? Du hast zwar deine Leute vor Ort, aber du bist ja auch in deinem ganz anderen Beruf mehr als unterwegs.
Also wenn ich um 8 Uhr auf Bühne gehe, mache ich um 8:02 das Handy aus. Da kommen die letzten Videos, die letzten Fotos, die letzten Nachrichten. Wenn ich nach meinem Bücherverkauf, den ich nach meinem Programm mache, das Handy anmache, dann sind wieder die Nachrichten dran. Gott sei Dank bin ich ein Mensch, ich brauche sehr wenig Schlaf. Also mit 5 Stunden bin ich komplett ausgeschlafen. Da bleiben viele, viele Stunden übrig, weil ich mich um alles kümmern kann.
Du hast ja gestern Abend schon Programm gehabt mit deinem neuen Programm. Leider. Heute Abend ist, glaube ich, auch was.
In Haar spiele ich heute, ja, im kleinen Theater Haar, da spiele ich auch mein Programm. Genau, wieder 5 Minuten, ein bisschen anders wie gestern.
Und du stellst auch zurzeit dein Buch vor, Bayerischer Mob, das im Sommer erschienen ist, und darüber unterhalten wir uns gleich auch noch. Christian Springer bei mir zu Gast, du hast mir dein neues Buch geschickt, Bayerischer Mob, dann haben wir beide erstmal nachgeschaut, was überhaupt ein Mob ist, wie die Gewalt in die Politik einzog, und ich muss sagen, ich war gestern sehr betroffen, als ich es gelesen habe. Es geht darum, dass Politiker mittlerweile verletzt werden, Wahlplakate bösartigst zerstört, verschmiert werden, dass Politikerinnen und Politiker aufgeben, gerade Kommunalpolitiker, weil sie bedroht werden, bespuckt werden, beleidigt werden. Und du hast da in dem Buch einfach mit Betroffenen gesprochen und Fälle gesammelt, weil, wie du erkennst, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik so viel Gewalt gegen Politiker und Politikerinnen herrscht wie heutzutage. Und es hat mich erschüttert und erschreckt. Wie ist denn das gekommen?
Ja, es gab letztes Jahr, da war der Landtagswahlkampf, da gab es 2800 Fälle von Gewalt, und zwar diese verbale Gewalt, vor allen Dingen im Internet, ja, diese Hetzsprache, aber auch an diesen Infoständen in der Fußgängerzone. Generalsekretärin der SPD, die Ruth Müller, eine wahnsinnig nette Frau vom Land, und dann kommt einer her und sagt, bring die um. Und das ist irre. Es wird im Bürgerbüros, ist neu geschossen worden, ohne dass die gesehen haben, weil da sind ja auch so Plakate dann im Fenster, und so sitzt da vielleicht jemand dahinter und der hat dann ein Loch im Schädel und ist tot. Diese 2800 Fälle habe ich jetzt nicht dokumentiert natürlich, aber es ist eine wahnsinnige Anzahl und die meisten halt gegen die Grünen und gegen die SPD. Ich weiß, dass der Markus Söder auch Hetz-E-Mails erhält. Ich weiß, dass auch AfDler ab und zu angegriffen werden, aber diese Relation ist völlig entglitten. Es ging gegen die Ampelparteien. Und da, finde ich, muss die Hetze aufhören. Jetzt haben wir diese Regierung ja eh bald nicht mehr. Aber was da gegen die Ampel gehetzt worden ist, das hat das natürlich schon sehr, sehr angefacht. Nicht nur, aber es war schon sehr, sehr übel. Ja. Die Ampel muss weg, und wir werden uns vom Aiwanger, wir werden uns die Demokratie zurückholen, wo man sagt, wir haben keine Demokratie letztlich. Das hat das befeuert und das wissen die Leute. Und das sind ja nicht nur Politiker und Politikerinnen. Aber was da los war an Gewalt, das war schrecklich. Und ich habe es selber mitgekriegt, weil ich war in Neu-Ulm dabei. Es war eine Veranstaltung von den Grünen. Bei der SPD war ich auch dabei und bei der CSU wäre ich auch dabei gewesen. Die haben mich aber nicht angerufen. Da habe ich eine Rede gehalten über Demokratie eben ganz kurz. Und dann gehe ich runter, die Katharina Schulze, Ludwig Hartmann gehen hoch. Und dann rennt einer, der von der AfD war, Reichsbürger, Querdenker, alles so querbeet, so ein Mischmasch, zieht aus dem Rucksack einen armdicken Stein und wirft ihn auf die zwei. Und hat Gott sei Dank nicht getroffen. Der ist jetzt vor 2 Wochen verurteilt worden zu 1,5 Jahren auf Bewährung wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Und das hat so die Ruth Müller hat gesagt, das hat sie jetzt gemacht seit 30 Jahren Wahlkampf, das hat sie noch nie erlebt, was da los war. Und das hat mich auf die Idee gebracht, ich möchte dass das nicht vergessen wird, sondern dass das aufhört, dass man da was dagegen tut. Und unser Ministerpräsident, der Landesvater sein will und der er eigentlich auch ist von Amts wegen, sagt dann, das ist mimosenhaft, wenn man sich drüber beschwert. Und da hat er einfach nicht recht, weil die Wahl und der Wahlkampf ist der Ursprung der Demokratie. Wenn wir das nicht mehr haben und wenn wir die Opposition nicht mehr haben, sind wir eine Diktatur. Eine Demokratie ist dann eine Demokratie, wenn es eine Opposition gibt und wenn man die auch beschützt. Und die müssen ihre Plakate ohne Gewalt aufgehängt kriegen. Und der Student, den ich auch ausgegraben habe, der auf einem großen weißen Plakatdings alle Plakate von allen Parteien aufgehängt hat. Und dann ist so einer gekommen und hat gesagt, wenn da morgen das Plakat von den Grünen, das gerade aufhängst, noch hängt, noch bring ich die um. Das ist Wahnsinn. Das ist Irrsinn. Dieser Student, der sich da ein bisschen was dazu verdient hat, der wird nie mehr Plakate aufhängen für keine Partei. Und das ist schlimm, weil das ist unsere Demokratie. Mhm. Auch wenn wir oft einen Scheiß wählen, wenn wir es auch nicht wollen, wenn wir Politiker nicht mengen oder was weiß, oder andere Parteien nicht mengen. Aber das ist die Demokratie. So wie es wir haben, haben es nur 8% auf dieser Erde. Das müssen wir beschützen. Jeden Tag gehen Millionen von Menschen irgendwo auf die Straße, damit es das ein bisschen so haben wir mehr. Und deswegen ist dieses Buch entstanden, weil ich das nicht vergessen lassen wollte.
Tust du auch nicht in diesem Buch. Und es ist aber erschütternd, diese Beispiele zu lesen, die nicht so in den Medien sind. Was so alles auch in kleinen Orten, wo man die Politiker auch kennt, was da alles passiert. Und das hat mich eigentlich ziemlich fertig gemacht bei der Lektüre. Dass man nicht mehr zu jemandem sagt, du, ich finde jetzt deine Überzeugung nicht so gut und jetzt gibt's einmal Ruhe, sondern dass man einen mit Gewalt und mit Mord droht, ist ja dir auch schon passiert.
Ja, also ich, das Buch, das habe ich mit der Kerstin Schweiger herausgegeben, weil wir auch diesen Stadt-Land-Unterschied mal untersuchen wollten, den speziell auch der Aiwanger so hervorgehoben hat. Ja, die blöden Stadterer und die sind alle studiert und Dings wissen nicht, wie man einen Baum umsabelt und wir vom Land, wir sind so ganz anders, was halt überhaupt nicht stimmt, ja, diese Zweiteilung, ist ein völliger Blödsinn. Und wir haben gesagt, jetzt kommt da der Stadterer Springer und die vom Land, die ist Bauleiterin und Zimmererin, vom Land. Wir schauen uns das jetzt einmal an, was da ist. Und es sind auch Artikel von anderen drin. Der Hans Well hat mitgeschrieben, die Theresa Reichel, Kollegin, dann der Kulturexperte, der Professor Sterner und sogar ein Interview haben wir vom Polizeipräsidenten und der Journalist, der Karl Stankiewicz, aber auch der Professor Reng, der ist am Klinikum Landshut, weil der hat uns dann nochmal geschrieben, ja, Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker schon. Aber es gibt auch eine enorm zunehmende Gewalt gegen Pfleger, gegen Sanitäter,
Ärzte,
gegen Ärzte, Feuerwehr,
gehört, ja.
Polizei. Mhm. Genau diese Leute, die ja helfen sollen. Wo du sagst, habt ihr alle einen Vogel oder was? Das darf aber nicht wissen, dass ihr die Helfer aus dieser Gesellschaft attackiert.
Warum?
Und ja, weil einfach anscheinend der Frust so groß ist und immer wieder angeheizt wird. Da hat das Internet sehr viel damit zu tun, aber nicht nur. Die gibt es auch leibhaftig. Ja, diese Angstmacher, diese Zündler, und das muss einmal aufhören, weil sonst haben wir wirklich ein Problem in unserer Demokratie.
Und wie kann man dagegen wirken?
Ich glaube, indem man eben sich nicht still verhält, weil ich glaube, wir haben immer noch eine riesengroße Mehrheit an Leuten, die keine Gewalt will, die wollen, dass die Kinder vernünftig in den Kindergarten kommen und am Mittag wieder heim, die beladen sind von den Problemen des Alltags, die aber stark sind. Und ich glaube, langsam müssen wir diese große Mehrheit an Leuten einmal dazu bringen, doch einmal einen Hintern zu heben, auch wenn es anstrengend ist, und zu sagen, passt mal auf, Leute, da läuft Gewaltiges schief. Weil im Moment haben die anderen nämlich den Mund so weit offen, dass sie auch mehr gehört werden. Ja, und ob die jetzt behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist oder die Merkel von Reptiloiden abstammt, das sind so die Extremisten, aber genauso die Klimaleugner, also diese Leute, die sagen, nein, Klimawandel gibt es nicht, was einfach falsch ist, die werden halt umso mehr gehört, je mehr die anderen schweigen. Und jetzt haben wir heute halt in einer Zeit, wo ich sagen muss, Leute, ihr müsst nicht auf jede Demo da draußen gehen, aber macht's den Mund auf. Auch wenn es der Onkel Hans ist, der sonst eigentlich nett ist. Aber wenn der anfängt, beim Kegelabend über Juden zu hetzen, dann bitteschön, sagt's was. Und an dem Punkt sind wir. Ein Aufruf soll es sein, ein Appell.
Ein Appell, ein Aufruf, das Buch Bayerischer Mob, wie die Gewalt in die Politik einzog, herausgegeben von Christian Springer und Kerstin Schweiger, im CS.Wort Verlag erschienen. Zwei Bücher hast du mitgebracht. Wer Interesse dran hat, möge uns schreiben an studio@br-heimat.de. Du bist ein Unermüdlicher, würde ich dich beschreiben, Christian. Du gibst nicht auch auf, wenn du Rückschläge hast, wenn du sagst, unser Büro ist im Libanon zusammengebrochen, ich werde beleidigt, ich bekomme mit, wie ich auf Veranstaltungen bin, wenn die Leute so böse miteinander gehen. Woher nimmst du diese Kraft?
Ja, jetzt ist auch wieder gerade mein Auto zerkratzt, während ich eine politische Rede gehalten habe in Unterföhring. Aber das ist ärgerlich, das kostet Zeit und so. Aber ich darf platzen, wenn ich nichts machen darf. Weil ich glaube, ich kann meine Stimme erheben. Ich bin auch kein Depp, ich verzeih keinen Schmarrn. Und ein paar Leute sind froh, wenn jemand die Stimme erhebt. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich gehört werde, wie jetzt mit dir in diesem Interview. Und ich sage, Leute, Arschbacken zusammen. Eigentlich einen Weihnachtsspruch, das ist für mich das Allerwichtigste. Fürchtet euch nicht, weil die Angst ist ein schlechter Ratgeber und im Moment sind so viele Angstmacher unterwegs. Habt Angst vor den Fremden, die deren uns nichts tut. Habt Angst davor und davor und davor. Nein, Leute, so schlimm ist es nicht. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, hat schon der Gabriel gesagt.
Und das war ein wunderbares Schlusswort zu einem schönen Ratsch. Christian Springer bei mir zu Gast. Dankeschön, dass du da warst und viel Erfolg für alles.
Danke dir und danke Ihnen sehr.